Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Weihnachtsfolge der Brüllaffen-Couch, zur Folge 301. Wir haben es geschafft, über die kritischen ersten 300 Folgen hinaus, Spritti und ich sind wieder vereint auf der Couch. Klingt fast nach einem Weihnachtsgeschenk. Da merkt man, ich bin schon ganz schön in Stimmung, nicht wahr?
Ho, ho, ho. Ja, ich finde, das kann man so sagen. Hallo, liebe Hörer, hallo, Apfelkern.
Ich sitze hier so am Küchentisch, mir gegenüber ein Schwibbogen, frisch importiert aus dem Erzgebirge. Wie könnte man da nicht in Weihnachtsstimmung sein? Der Plätzchenteig wurde schon vor der Sendung vorbereitet, ruht im Ofen und wartet nur darauf, nach der Podcast-Sendung gebacken zu werden. Also wenn es nur eine 20-Minuten-Folge wird dieses Mal, ja, Entschuldigung, aber ich musste Plätzchen backen, weil hier Weihnachten ist. Man hat Prioritäten, nicht wahr? Und vor ungefähr einer Stunde habe ich ein Räucherkerzchen abgebrannt, sodass es hier noch leicht nach Weihrauch in der Wohnung riecht. Also, ja, ich muss zugeben, ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ich finde, Weihnachten kommt dieses Jahr wieder völlig überraschend.
So wie jedes Jahr.
Ich weiß nicht, ich bin nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Das ist erstmal, das Wetter nicht so. Heute hat es erstmal, also nicht geschneit, aber ich gehe in der Mittagspause immer spazieren. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und heute war das erste Mal, dass so ganz kurz so Fizzle-Schnee so runterkam. Ist nichts liegen geblieben oder so. Und es war auch nur für 4-5 Minuten. Aber das war das erste Mal jetzt für diesen Winter, glaube ich, dass ich das hier war. Und ansonsten war noch nicht so weihnachtsmäßig. Ich hatte auch keine Zeit dafür für Weihnachten. Ich habe auch keinen Urlaub oder sowas. Ich arbeite an Weihnachten, also an Heiligabend. Und irgendwie, keine Ahnung, ich denke mal an, dass ich erst so Heiligabend halt dann die Weihnachtsstimmung da ist. Keine Ahnung. Ist total merkwürdig dieses Jahr.
Ja. Also, ich genieße vor allem diese Vorweihnachtszeit wirklich, wo man sagt, ich mach's mir jetzt gemütlich, wir backen jetzt Plätzchen, wo einfach die ganzen Traditionen rausgekramt werden. Ich habe eine Freundin aus dem Erzgebirge. Ja, wir haben jetzt festgestellt, wir schicken uns schon 6 Jahre lang gegenseitig selber gebastelte Kalender und ich finde, da kommt man schon ganz schön in Stimmung. Ende November ist es immer noch so, oh verdammt, ich muss den Kalender jetzt rechtzeitig zur Post bringen und so weiter, das muss alles noch klappen. 1. Dezember ist ja schon ein Türchen, aber wenn das erstmal geschafft ist, dann kann man sich entspannen, ein paar Geschenke stricken und sich freuen. Also, das habe ich schon 3 Millionen Mal gesagt, Erzgebirge, ich habe einen Familienteil, da, die sind da alle nicht mehr, aber Traditionen haben sie mit importiert und ich weiß ja nicht, wie grinchig ihr seid und dementsprechend wenig ihr über Weihnachten wisst, aber das ist quasi die Hochburg der Weihnachtlichkeit im Erzgebirge. Nicht unbedingt mal, weil die da so furchtbar christlich sind, dass sie das ganz besonders feiern, sondern weil da ganz viele Sachen hergestellt werden in Sachen Weihnachtsdekoration. Erzgebirge heißt ja so, weil da wurde mal Erz gefunden, Silbererz, Menschen sind hingezogen, haben das Erz abgebaut und nachdem das weg war, musste man irgendwas anderes tun. Und da die da ein bisschen Wald hatten, haben sie angefangen, das Holz zu Weihnachtsdeko fein säuberlich zu verarbeiten. Und darum bilden sich dann die ganzen Weihnachtstraditionen, wie zum Beispiel die Schwibbögen, die mit den klassischen Motiven nicht unbedingt Krippe und Heilige Drei Könige ausgestattet sind, sondern Bergmänner, gekreuzte Hammer und Eisen, Klöpplerinnen und Schnitzer und ja, auch was das Weihnachtsessen angeht und so weiter, gibt es da ganz feste Regeln. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, andere Leute feiern die Vorweihnachtszeit auch nicht so sehr. Also Räucherkerzen kennt auch nicht jeder in meinem Umfeld. Brennst du sowas denn ab und zu an?
Nee, ich habe in meinem Leben einmal Räucherkerzen, also Räucherstäbchen aus New York mitgebracht. Also nicht ich, sondern meine Reisebegleitung und es hat so gestunken, das Zeug, keine Ahnung. Aber ich habe dann dafür gesorgt, dass sie irgendwie auf wundersame Weise irgendwie nicht mehr da waren, wo wir gedacht haben, dass sie gewesen wären. Und dann auch konnte man nicht mehr so weiter anzünden.
Ah, Räucherstäbchen und Räucherkerzen sind aber was ganz anderes. Räucherstäbchen finde ich auch, die machen eigentlich nur Kopfschmerzen.
Ja.
Außer du hast irgendwie eine Turnhalle, die du damit beduftest. Dann könnte es noch gerade so klappen. Aber Räucherkerzen, also zumindest die klassischen, die riechen eben eher nach Weihrauch, Myrrhe, manche riechen nach Tannenduft, das sind so die klassischen, die mag ich am liebsten. Es gibt auch irgendwelche modernen, die dann nach Zimtapfel und so riechen, aber das ist auch schon wieder kopfschmerzverdächtig. Und wenn du eben nur ein ganz bisschen von dieser Weihrauchnote in der Luft hast, riecht es für mich absolut nach Weihnachten, einfach weil ich es aus meiner Kindheit kenne. Und das sind eben die kleinen schwarzen Kegel, die man anzündet und die glühen dann langsam vor sich hin. Und ich mache das auch so, ich trage die einmal durch die ganze Wohnung von einem kleinen Kerzchen, damit der Geruch dünner verteilt ist. Ja, also es duftet insgesamt weniger intensiv als Räucherstäbchen, finde ich, und ist deshalb auch angenehmer. Ja, und habt ihr Räuchermännchen bei dir im Westen? Weil die kommen ja natürlich dazu.
Ja, nicht so stark verbreitet. Also ich kenne sie vom Grundprinzip her, aber das wirklich so stark verbreitet ist das nicht.
Was für Weihnachtsdeko hat man bei dir in der Ecke?
Keine bestimmte. Also ich meine natürlich, wie überall wahrscheinlich, gibt es manche Häuser oder Fenster oder sonst was, die mit irgendwelchen Leuchtkerzen, ne, verschönert sind oder so ein Adventsbogen oder Adventskranz oder Krippe. Mhm. Aber ist nichts, wo ich sagen würde, es wäre jetzt speziell für unsere Region oder so irgendwie. Okay. Ganz normal, klassische von allem etwas halt, ne? Eher so, weiß nicht. Ich hätte jetzt auch mal abgesehen vom Erzgebirge oder Dresden, ne? Also mit Dresden mit Stollen und so weiter und dann halt Erzgebirge mit dem Zeug, würde mir jetzt nichts so einfallen, wo ich sagen würde, oh, das ist aber typisch Weihnachten in Norddeutschland oder typisch Weihnachten in Süddeutschland. Also vielleicht gibt's das ja auch, vielleicht können ja auch unsere Hörer da irgendwas von Besonderheiten erzählen, aber irgendwie ist mir jetzt nichts so bewusst.
Ich kenne halt irgendwie auch nur diese erzgebirgische Weihnachtstradition, die hat die wenig vorhandenen Weihnachtstraditionen der anderen Familienseite einfach geschluckt und wir haben uns geeinigt, okay, wir machen nur das. Ja, und Schwibbögen? Gibt's bei dir sowas?
Sorry, was?
Schwibbögen.
Wenn ich wüsste, was es wäre, wüsste ich vielleicht, ob es das gibt.
Also es ist quasi ein Bogen, auf dem Kerzen oder meistens jetzt LED-Lichter.
Ach so, ja, das gibt's. Das ist mein einziges Weihnachtsutensil, was ich besitze. Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Ich glaube, es wird mir irgendwann mal geschenkt. Das war das Einzige, was ich je hatte. Das steht aber momentan bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Also eigentlich stand es bei meinen Eltern auf der Fensterbank, bis meinem Vater aufgefallen ist, dass die Kerzen nicht funktionieren. Er weiß nicht, woran es lag. Und dann hat er die Kerzen gerade wieder abgemacht und jetzt steht es ohne Kerzen da.
Und wie heißt es bei dir, das Gerät?
Ich habe keine Ahnung. Bogen, Weihnachtsbogen, Adventsbogen, Also bei mir hieß es immer Weihnachtsding.
Okay, bei mir heißt es Schwibbogen. Ja, und ich glaube, Schwibbogen kommt von Schwebbogen, weil eben dieses Licht schwebt scheinbar, wenn man es von außen sieht. Und im Erzgebirge, da hatten alle sowas in den Feldern. Und es heißt wahrscheinlich nicht Schwebbogen, sondern Schwibbögen, weil ne, die Mundart das so bedingt. Ja. Und diese Lichter sind quasi Ausdruck der Sehnsucht der Bergleute nach Tageslicht. Es ist so wie Lichter über dem Berg, wenn man rauskommt. Ja.
Ja. Ja.
Ich gucke mir gerade den Wikipedia-Artikel an und tatsächlich heißt es, als Schwibbogen bezeichnet man einen Lichterbogen aus dem Erzgebirge. Ist ganz interessant. Hm. Also es kommt wirklich daher. Ja. Ich kann euch den Link mal in den Shownotes packen und da sieht man auch das traditionelle Motiv. Was ist denn auf deinem Weihnachtsdings drauf, also unter den Lichtern?
Weihnachtsmotive, ich kann es nicht mal sagen. So. Irgend so Weihnachtszeug halt.
Ja.
Ja.
Ich finde, die unterscheiden sich auch ganz stark, die Motive. Und im Erzgebirge selber, beziehungsweise, ich dachte früher, alle wären so, weil bei meinen Eltern gab es halt nur die, sind eben die mit den zwei Bergmännern, einem in der Mitte, und die halten gekreuzt Schwerter, und unter ihnen sind Bergmanns Werkzeuge, so ein Hammer und ein Eisen. Und an den Seiten sitzt ein Schnitzer, also jemand, der so Figuren schnitzt, und eine Klöpplerin. Ist auch eine Schnitzerin. Man weiß es nicht. Oh. Und manchmal sind da irgendwie noch Tannen drin und Blümchen und so traditionelle, da gibt's so wie Kronleuchter, nur mit Weihnachtsmotiven. Oh, ja. Gibt's bei euch Pyramiden?
Ja, Pyramiden kenne ich auch.
Also, das ist noch so ein Weihnachtsdings.
Ja. Können wir dann noch eine Grundsatzfrage vielleicht kurz gerade klären? Stromkerzen oder echte Kerzen?
Stromkerzen. Niemand mag Weihnachtsbrände. Ganz ehrlich, ja. Das ist einfach bequemer, es ist sicherer und ich muss nicht immer rumlaufen und Kerzen anmachen und ausmachen und ich muss mir keine Sorgen machen, dass Oma die Wohnung abbrennt, nur weil sie es gemütlich haben will. Ja.
Ja, nee, wir hatten auch nie welche, also außer jetzt am Adventskranz oder so, aber unsere Nachbarn und einer meiner Jugendfreunde, der und seine Eltern, die hatten immer einen Weihnachtsbaum, oder haben sie vielleicht immer noch, keine Ahnung, mit halt so echten Kerzen drauf, und habe ich mir schon damals immer gedacht, allein die Arbeit, das Ganze anzumachen, ne, die ganzen Kerzen anzumachen, und dann musst du auf alle achten, und wenn du mal rausgehst, ne, kannst du nicht einfach einen Stecker ziehen, sondern musst alle wieder ausmachen und dann alle wieder anmachen oder so. Das mag zwar irgendwie vielleicht schöner aussehen als so Stromkerzen, und dass du da keine Leitungen noch rumhängen hast, aber der Aufwand wäre es mir dann, und das Gefährliche, was du schon angesprochen hast, wäre es mir dann doch nicht so ganz wert.
Ja, und vor allem, am Weihnachtsbaum sieht man ja auch die Kerzen, Stromleitungen oder die Kabel nicht unbedingt, weil die sind ja extra dunkelgrün gemacht. Also von daher, solange man jetzt keinen weißen Fake-Schnee-Plastikbaum hat, sieht man das nicht.
Ja.
Ja.
Ich gehe übrigens morgen in den Wald einen Baum holen.
Hm. Okay. Ein wird er dann jetzt auch schon aufgestellt?
Ja. Vielleicht nächstes Wochenende. Also okay. Kommt jetzt erstmal in einen Eimer mit Wasser und bleibt im Netz auf dem Balkon. Und dann nächstes Wochenende wandert er wahrscheinlich in die Wohnung und wird dann aufgestellt und geschmückt. Und dann ist ja Weihnachten. Und dann Heilige Drei Könige oder so wird es ja, glaube ich, wieder abgeholt. Kommt die Müllabfuhr, nimmt die Bäume wieder mit.
Nein, da kommt jemand von Ikea und sagt, jetzt schmeißen Sie mal Ihren Baum vom Balkon. Oh, Werbeopfer. Ja, nee, also irgendwie in meiner Familie, ich werde mir jetzt für die Wohnung keinen Weihnachtsbaum holen, aber bei meinen Eltern, wo dann gefeiert wird, gibt's dann einen Baum, und der wird am 24. vormittags geschmückt, traditionell. Da geht wieder der Krieg rum. Da kommt keine blaue Kugel rauf. Blau ist nicht weihnachtlich. Doch, da kommt eine blaue Kugel. Nein, das passt nicht so. So ist Weihnachten. Harmonie pur.
Ja. Nee, ich war, also meine Eltern schon angefangen vor Jahren, sind wir dann immer, hier ist direkt ein größerer Wald in der Nähe, wo mit halt ein Förster, und der Förster verkauft immer vor Weihnachten halt Weihnachtsbäume, wo dann ein Riesenauflauf ist, ne? Und dann kannst du dann direkt vom Förster deine Weihnachtsbäume kaufen.
Das ist ja halt auch so eine Diskussion. Weihnachtsbäume, ist das denn nachhaltig? Also klar, es ist ein Baum, der ist schon mal gut für die Umwelt. Der bindet CO2 allein dadurch, dass er existiert, macht ein bisschen Sauerstoff. Aber darf man den direkt zu Brennholz verarbeiten, nur weil Weihnachten ist? Sollte man einen Topf kaufen und den auspflanzen? Sollte man sich vielleicht einen falschen Baum holen und die Baumtötung
vermeiden? Ja, die werden jetzt teilweise nur gepflanzt, um dann auch wieder dafür gefällt zu werden. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass man irgendwie einen Wald rodet, um Kühe da grasen zu lassen oder so. Ne? Sondern die Bäume werden ja nur gepflanzt, weil sie dann wieder gefällt werden für Weihnachten. Und wenn sie da nicht verkauft werden würden, würden sie erst gar nicht gepflanzt werden. Von daher habe ich da jetzt eigentlich überhaupt keine moralischen Bedenken.
Ja. Das stimmt, aber sie könnten ja weiter wachsen und ein schöner Wald werden.
Hier werden sie dann aber auch nicht so, wie sie gepflanzt sind. Ich meine, das ist halt so ein bisschen wie, komischer Vergleich, Legehennenbatterie oder so, weißt du? Die sind halt nur aus dem einen Zweck da, nur für Weihnachten, um das zu machen, so wie ein Legehennen dann nur fürs Eierlegen. Ne?
Aber,
so
aber Legehennenbatterien sind schlecht. Niemand natürlich, will das.
Ja, aber wird halt nur für den einen. Ich meine, die werden ja nur so gepflanzt halt, um dann wieder weggemacht zu werden. Ansonsten würden sie ja nicht gepflanzt werden oder nicht in der Art und Weise gepflanzt werden.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich mach mir da... Aber vielleicht hat das Ganze auch was Negatives und die ganzen auf Supermarktparkplätzen oder sonst irgendwo an Straßen, die ganzen Weihnachtsbaumhändler, vielleicht steckt da irgendeine Weihnachtsbaummafia dahinter, ich weiß es ja nicht.
Die steigt nachts über den Zaun, schlägt aus den Vorgärten die besonders prachtvoll gewachsenen Bäume und verkauft den dann den gleichen Menschen auf dem Supermarktparkplatz. Ja, keine Ahnung. Also Legehennenbatterien sind auf jeden Fall schlimmer als Weihnachtsbäume und dadurch, dass sie einfach existieren und pflanzen.
Ja, der Vergleich.
Dass man die anbaut, aber
der Vergleich war jetzt nicht so optimal. Aber ich meine, die Hühner werden ja auch nur gezüchtet, damit sie die Eier legen und so werden die Bäume auch nur so da in Reihen gepflanzt, damit man sie dann wieder fällt und so weiter. Und das ist der einzige Zweck so ungefähr, dass ich deswegen Legehennenbatterien nicht gut finde. Ist selbstverständlich klar. So.
Ja, weiter.
Denn also, wir kümmern uns ja, ja, sorry.
Ich wollte sagen, wenn wir jetzt den Weihnachtsbaum gekauft haben, kriegen wir ja in guter deutscher Manier eigentlich meistens keinen Kassenzettel zum Weihnachtsbaum. Komisch. Man kriegt ja sonst zu jedem Scheiß einen Kassenzettel.
Ja. Und zwar immer länger. Der hängt immer noch unten was dran oder sonst sowas, ne? Bei Supermärkten und so. Ist nur nicht so schlimm wie in den USA, wo du einen halben Roman mit ausgedruckt bekommst, aber.
Ja. Ja. Und da sammelt man ja gerne viel an und schmeißt es dann in Papiermüll, weil ist ja schließlich Papier. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Moment, das Ding gehört nicht in den Papiermüll. Das ist zum Großteil Thermopapier. Das heißt, wenn es erhitzt wird, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wird es schwarz. Und so wird einerseits da drauf gedruckt, aber andererseits auch dafür gesorgt, dass es langfristig verbleicht. Weshalb ja auch mal draufsteht, wenn ihr die braucht, die Kassenzettel für eure Akten und so weiter, fotokopieren. Und dieses Thermopapier enthält Bisphenol A. Bisphenol A oder auch BPA ist ja so ein ganz schön verschriener Stoff, wo dann immer nur steht, dieser Plastik-Trinkbehälter ist BPA-frei, da es eben ein hormonell wirksamer Stoff ist. Man hat den Verdacht, dass er krebserregend ist, vorzeitige Pubertät auslösen kann, Unfruchtbarkeit bei Männern bewirken kann, aber auch Assoziationen mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes sind da vorhanden. Eigentlich nicht so cool, ne? Und durch diese Beschichtung kann man es aber auch nicht in Papier, also in Wasser aufweichen und zu neuem Papier machen. Deshalb gehört es in den Restmüll und muss verbrannt werden. Ja. Und diese Beschichtung geht aber auch bei Kontakt auf die Haut über. Das war mir auch nicht so klar, das habe ich dann gelesen. Und da reicht es schon, dass einige Sekunden, 5 Sekunden für eine signifikante Menge in der Hand zu haben. Nicht so cool. Und die Menge, die dann übergeht, ist eher im Bereich schon der Mikrogramm. Irre. Aber trotzdem, ich verzichte eigentlich nicht gern auf den Kassenbon, weil ich schon gerne gucken möchte, ob da Fehler in der Abrechnung passiert sind. Finde es ein bisschen schade. Es gab auch von vielen Unternehmen die Bemühungen, digitale Rechnungen zuschicken. Also das kannst du vielleicht von der Packstation, ne? Wenn du was abschickst, kannst du dir das ja per Mail zuschicken lassen. Finde ich ziemlich gut. Aber auch DM hatte zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich per Mail nach dem Kauf als Kunde mit Kundenkarte das schicken lassen kann. Aber nachdem es diese Datenschutzgrundverordnung gab, haben die gesagt, nee, das lassen wir mal. Finde ich schade.
Ja.
Weiß nicht, hast du schon mal über Kassenbons nachgedacht? Findest du die Dinger geil? Brauchst du die?
Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass, ne, manche Supermärkte fragen, ob man überhaupt noch einen Bon will. Das finde ich ganz gut, weil ich vergesse, zieh da gerne drauf, weil ich stecke mir die dann immer mit dem Restgeld, Wechselgeld ins Portemonnaie oder so. Dann wird mein Portemonnaie immer dicker und dann muss ich dann immer wieder aussortieren. Und brauchen durch die eh nicht. Obwohl, meine Oma zum Beispiel hat früher immer alles nachgerechnet, weil sie natürlich da nicht getraut hat. Und klar, manchmal kriegst du auch was doppelt oder falsch abgezogen. Von daher, ja. Keine Ahnung. Ich bin da zu gutgläubig oder zu faul oder wie auch immer.
Also es gibt halt auch manchmal so Sachen, wenn ich Lebensmittel kaufe, da denke ich mir, nee, die werde ich halt nicht umtauschen, die esse ich einfach auf. Aber wenn es so Sachen sind, wo ich denke, na, irgendwie Kleidung, vielleicht ist da was, was mir später auffällt. Also ich habe eine kleine Anekdote aus dem Leben meines Apfelkerns, meine Sporthose gekauft, die dann zu Hause nochmal anprobiert in Action, habe einen Kopfstand gemacht und dann eben im Kopfstand die Beine auseinander und mein Freund meinte so, da ist aber ein großes Loch im Hosenboden. Und ich dachte so, ja, da war ein großes Loch im Hosenboden. Habe ich dann wieder zurückgebracht, die Hose. Das passiert halt, wenn man in der Umkleide keinen Kopfstand macht, ne? Ja. Da ist es halt schon schöner, einen Kassenzettel zu haben.
Ja.
Oh, und was mir noch zum Weihnachtsbaum eingefallen ist, wenn du so eine Monokultur machst von nur Fichten oder so, Nordmann-Fichten, nee, Tannen. Zahn, ich glaube Nordmantanne heißt es, dann wird der Boden natürlich einseitig ausgelaugt. Kann mir nicht vorstellen, dass die danach sagen, oh ja, wir machen jetzt Wiederaufforstung oder irgendwie eine Mischkultur, um den Boden wieder anzureichern. Dann fangen die an, den Boden zu überdüngen und einseitig auszulaugen und das ist dann schon auch nicht so toll fürs Grundwasser. Ah, ist nicht einfach. Aber jetzt zu sagen, ich schmück meine Zimmerpflanze, die ich eh habe, da bin ich immer noch zu sehr darauf konditioniert, dass man für Weihnachten so einen Baum braucht. Einen Bauch natürlich auch, weil das ganze Essen muss ja irgendwo hin. Ja.
Gut. Ja.
Lauter Stimmungskracher. Hier geht es weiter mit Stimmungskrachern. Ist schon eine ganze Weile her, aber hast du mitbekommen, was der chinesische Wissenschaftler mit dem Namen, den ich jetzt falsch aussprechen werde, nämlich He Xiangkui, verkündet hat?
Nein.
Es war schon im November. Der hat bei einem quasi Gipfel über Genome Editing berichtet, dass er genetisch veränderte Babys geschaffen und auch auf die Welt bringen lassen hat. Und zwar zwei chinesische Mädchen, die er Lulu und Nana nennt, aber die natürlich anders heißen und das ist nur verschleiert. Und es gibt ja CRISPR-Cas als Genschere bezeichnet, so schön in der Wissenschaft, wo man eben gezielt Dinge aus dem Genom entfernen und auch eventuell ersetzen kann. Ja, und die hat er jetzt benutzt, um Feten, also um eine quasi Eizelle und ein Spermium, was verschmolzen ist, zu verändern. Und das wurde ja schon oft gemacht. Aber die daraus entstandenen Zellkulturen wurden immer vernichtet. Er hat die aber austragen lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat er denn verändert? Er hat eine Familie genommen, wo der Vater HIV-positiv ist, die Mutter HIV-negativ. Und dafür gesorgt, dass die Kinder eben kein HIV bekommen können. Das Virus braucht bestimmte Oberflächenmarker, um eine Zelle quasi betreten zu können.
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Dieser Ohrwurm wurde Ihnen präsentiert von Spritti. Wir machen nun weiter im Programm. Apfelkern, bitte.
Und ohne diesen Oberflächenmarker können die Kinder sich quasi nicht mit HIV anstecken. Und er sagt natürlich, oh, ich bin ein Gutmensch, ich habe die Kinder dafür ein Leben lang geschützt. Aber eigentlich ist es ja nicht notwendig gewesen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der HIV-positive Vater und die Mutter nicht hätten Kinder haben können, ohne dass sie sich ansteckt, wenn er zum Beispiel eine antiretrovirale Therapie erhält und dadurch das Viruslevel so niedrig ist, dass er eben nicht mehr ansteckend ist, hätten sie auch Kinder haben können. Oder meinetwegen könnten sie In-vitro-Fertilisation machen, aber das ist immer noch kein Grund, warum man die Kinder genetisch verändern muss. Denn man weiß nicht, was dabei rauskommt. Man weiß, dass es weitervererbbar ist. Da kann man auch nicht sagen, was dann passiert. Und also er stellt halt dar, dass er sie gerettet hätte und es ist alles gar nicht notwendig gewesen. Und natürlich ist es auch ein ethisches Dilemma, weil er hatte dazu nicht die Erlaubnis, er hat es einfach gemacht. Und er hat dazu die Paper veröffentlicht, seiner ungefähr 2 Jahre dauernden Versuche. Und die wissenschaftliche Welt ist da total bestürzt, aufgebracht, dass er das einfach gemacht hat, ohne irgendwelche Ethikkommissionszustimmung. Aber was soll man machen? Die Kinder sind jetzt eben da. Und ich finde das ganz schön verrückt. Das ist quasi so ein Grundlagenforschung an Menschen. Und diese Kinder können halt auch irgendwie gar nichts dafür. Und man weiß nicht, was sind die Spätfolgen? Gibt es Spätfolgen? Ja.
Ja.
Und die Frage ist halt auch, was machen wir mit diesem Wissenschaftler? Die Universität, an der er vorher beschäftigt war, hat sich erstmal von ihm distanziert. Tja. Verrückt, verrückt.
Ja, verrückter Wissenschaftler.
Und also es ist ja jetzt nicht mal so, dass sie eine Erbkrankheit hatten, wie Mukoviszidose, oder also, die er entfernt hat, sondern er hat einfach nur eine zusätzliche Spielerei gemacht. Das ist halt irgendwie das, was ich noch weniger verstehe. Wenn du sagst, ich habe eine Erbkrankheit und ich weiß genau, das ist die Genursache, das dann zu verändern, okay. Aber das? Naja. Gut. Ich finde das ganz schön erschreckend, wenn ich mir vorstelle, dass er eben nicht der Einzige ist mit diesen Möglichkeiten und Techniken und was andere Leute noch basteln könnten. Nicht cool. Wenn diese Menschen sich dann fortpflanzen, kommt das dann alles in das Erbgut der Menschheit. Und klar, mich wird das nicht mehr beeinflussen, weil ich bin schon fertig gezeugt. Also, ne, mein Gott ist fest. Aber was das für die Zukunft heißt, weiß man nicht. Ist schon gruselig.
Ja, es was ist schön. Ja, wir sind schon fertig gezeugt.
Ja, geht's dir denn anders?
Nein, nein, ich glaube, ich bin auch durch soweit.
Danke.
Ja.
Ja. Gut. Machen wir weiter mit den schönen Seiten des Lebens. In Dresden, da wo es noch genetisch unmanipulierte Menschen gibt.
Ja, ich wollte nochmal meinen Dresden-Urlaub aufgreifen. Und noch von einer Besonderheit berichten, die wollte ich nicht auch noch in die letzte Folge reindrücken. Und zwar habe ich diverse Konzerte besucht und wollte dazu noch ein bisschen was erzählen. Nämlich 3 Stück, die in gewisser Weise sehr unterschiedlich waren. Fangen wir mit dem ersten an. Eben während ich in Dresden war, den kompletten November waren die Jazztage Dresden. Das sind ja einen ganzen Monat mit Konzerten, Veranstaltungen, die mit Jazz, aber nicht nur zu tun haben, auch Blues und sonstiges Zeug, total interessant. Da bin ich durch Zufall drüber gestolpert und habe eine Künstlerin gesehen, die mir vom Namen her was gesagt hat, die ich auch ab und zu mal gehört habe. Da habe ich gedacht, ach, da könntest du ja mal hingehen. Und zwar war das Ana Popovic. Ana Popovic ist eine serbisch-amerikanische Blues-Gitarristin, die ja, also sie ist, glaube ich, in Belgrad geboren, ist dann auch teilweise in den USA groß geworden, hat mit bekannten Leuten unter anderem gespielt wie Walter True, Buddy Guy und so weiter. Und die hat gespielt in einem Jazzclub Tonne und da habe ich gesehen, ach, der ist ja, bin ich ja in 3 Minuten hingelaufen von meinem Hotel, das mache ich doch mal. Und da war ich auch, der Jazzclub Tonne hat eine sehr interessante Geschichte. Jazzclub Tonne war eine der beliebtesten oder ist eine der beliebtesten Jazz-Locations in Dresden und ist entstanden in den 70er Jahren damals in Dresden, gab Konzerte in Jugendclubs, Studentenclubs, Kinos und sonstige Sachen. Und ist dann irgendwann pleite gegangen, wurde dann wiederbelebt 2000 als Jazzclub Neue Tonne und ist auch wieder an seine alte Stätte zurückgekehrt, wo er jetzt immer noch ist. Und zwar ist das im Kurländer Palais, also da oben drüber ist das Palais, das ist gegenüber von der, für die, die sich in Dresden auskennen, wie ich zum Beispiel, am Ende der Brühlschen Terrasse, da wo dann die Synagoge kommt. Das ist sehr cool, du gehst dann in den Keller runter und es ist auch irgend so ein alter Keller halt von dem Palais noch, siehst du noch die alten Steine in der Wand und ansonsten ist es so gebogen. Mich hat es erinnert, für Leute, die sich im Kabarett auskennen, ans Mainzer Unterhaus, was auch quasi wie so ein Tunnel einfach ist. Ja, es war ehrlich gesagt ein bisschen durchwachsen. Der Sound da war nicht so sonderlich doll von der Art und Weise. Ne, die hat sich ein bisschen feiern lassen, bis er auf die Bühne gekommen ist. Und es war dann, die Show war schon okay und die haben sich auch Mühe gegeben und die Band hat gut gespielt. Der Sound war aber nicht so differenziert, es war tierisch laut. Ich hab mir dann zum Glück, weil ich vorher das dann mir gedacht habe, ich gehe mal auf Nummer sicher, mir zum ersten Mal im Leben hier so Ohrstopfer-Dingsbums gekauft, weißt du, diese Oropax-Zeug, ja, was man sich ins Ohr macht, weil früher habe ich das halt nie gemacht, aber dann hast du halt auch mal das Pfeifen in den Ohren, wenn es viel zu laut ist und leider haben so Konzerte ja mittlerweile, gut, früher wahrscheinlich auch schon, früher war ich noch jung, dass halt so tierisch laut aufgedreht ist und ja, das hat mir da dann doch auch geholfen. Also es war okay, aber von den drei Konzerten, die ich besucht habe, war das, sagen wir mal, dann eher auf Platz 3. Das nächste war, und da wechseln wir jetzt total, Semperoper. Ich war in der Semperoper, hauptsächlich um in die Semperoper, also ne, ich habe gedacht, Semperoper ist auch um die Ecke, bin ich auch in 5 Minuten maximal hingelaufen. Ach, und ich habe die Bilder halt davon gesehen, wer kennt sie nicht, bekannt aus der Fernsehwerbung. Für Radeberger. Da habe ich mal geguckt, was läuft da so, ne? Was schaue ich mal, also irgendwas, was ich auch einigermaßen tolerieren kann. Und dann habe ich gesehen, die Entführung aus dem Serail von Mozart ist da, das ist eine Operette. Und ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht, ne? Hab dann Karten mir online gekauft, wie eigentlich bei allem und übrigens, ich finde das ja eine Sauerei, ne? Wenn du jetzt Karten dir selbst ausdruckst, da musst du dann extra noch Gebühr für bezahlen. Für was?
Na, dafür, dass du deine Druckertinte da benutzt.
Ja, aber dann sollen sie den Preis doch gleich teurer machen. Weil du musst ja noch mehr zahlen, wenn sie es dir zuschicken lässt. Als ob, ne? 85 Cent Porto. Nee, der kostet dann 4 Euro oder sowas mit Aufwand und Bearbeitungsgebühren und sonstigem Zeug. Also da denke ich mir dann, das ist auch verarscht. Macht die Karten halt ein bisschen teurer. Und ich wollte also hauptsächlich halt hin, um mir die Semperoper von innen anzuschauen, ne, um sowas zu sehen. Ich gehe nicht oft in die Oper, vielleicht sollte ich das mal häufiger machen oder so. Eigentlich interessiert mich das ja schon, aber ja, keine Ahnung. Und ich wollte unbedingt nicht unten in der, was weiß ich, in der Ebene quasi sitzen, sondern ich wollte, ne, an der Seite, also die geht ja so hoch, die hat ja so 4 Stockwerke, also Balkone, die dann noch hochgehen. Ich wollte unbedingt in so einem Balkon hocken und möglichst weit oben, weil keine Ahnung, es war so eine Fantasie von mir. Und dann habe ich mir auch entsprechend eine Karte geholt, das war die zweitgünstigste Kategorie, die dann immerhin auch ein paar 30 Euro oder so gekostet hat. War im 4. Stock oben, hat einigermaßen gute Sicht. Du guckst halt von oben runter auf den Musikergraben und auf die Bühne und das Gebäude ist halt tierisch beeindruckend. Also von außen ist es schon toll, innen auch total verziert und es ist eigentlich kleiner, als man sich's vorstellt. Keine Ahnung, ich habe immer gedacht, es wäre größer, aber so groß, also es ist halt richtig groß, aber nicht so groß, wie es in meiner Vorstellung war. Und dann habe ich mir die Entführung aus dem Serail angeschaut. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip die Geschichte von Ach Gott, ich krieg das jetzt
Konstanze.
Nicht. Genau, Konstanze, Blondie und Petrillo werden von Piraten entführt und dann kommt der Verlobte von Konstanze, Belmonte, der kommt da hin, um sie zu befreien und schleicht sich da ein und der Oberpirat Bassas Selim hat sich aber so ein bisschen in die Konstanze verliebt und versucht auch ihr Herz zu gewinnen und ja, ne,
muss
es ist halt...
sagen, dass Mozart die ganze Sache zusammengenudelt
ja,
hat.
Ja, genau. Mozart hat die Musik geschrieben, das Libretto ist von Johann Gottlieb Stefani, dem Jüngeren, nach dem Text von Christoph Friedrich Pretzner. Ja, und die Operette, die ursprünglich sein Belmonte und Konstanze oder die Entführung aus dem Serail von Johann André. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Das wird, glaube ich, auch schon ziemlich lang aufgeführt, weil mein Vater hat mir erzählt, er war kurz nach der Wende mal in Dresden und auch in der Semperoper und hat damals auch die Entführung aus dem Serail gesehen. Wahrscheinlich sind die Schauspieler mittlerweile andere, aber das ist wohl so ein Standardstück, was sie da aufführen. Und ja, ne, ist halt von 1780, also ist schon älter, deswegen ist es auch teilweise so ein bisschen altbacken, aber es ist nette Unterhaltung. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, wenn die so singen, da versteht man nichts. Ich war total fasziniert, die haben Untertitel, beziehungsweise Übertitel eigentlich, weil über der Bühne, ganz oben an der Decke, sind so Tafeln, wo dann der Text draufsteht, wenn die singen. Wenn sie nicht singen, steht da nichts. Außer auf der nebendran. Da steht der Text nämlich auf Englisch. Und wenn sie sich auf Deutsch unterhalten, also wenn keine Singpassage ist, dann wird da beschrieben auf Englisch, was gerade passiert. Für die Touristen quasi, die dann verstehen, was auf der Bühne los ist. Das fand ich ja eigentlich sehr cool, weil ein Problem ist ja häufig, also ich verstehe die in der Regel dann nicht. Die Männer gehen noch einigermaßen, wenn die Frauen so hoch singen oder so, dann habe ich manchmal echt Probleme da zu verfolgen, um was es da geht. Das fand ich wirklich cool, ja. Also das Ambiente war toll da drin, dieses Dingsbums, auch der Blick von oben, das war wirklich alles, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ja, also wenn ihr mal in Dresden seid und einen Abend da verbringen wollt, es war auch nicht voll, ne? Ich habe, also das war noch Plätze frei, das war vielleicht, sagen wir mal, zu drei Vierteln gefüllt. Natürlich, damit ist ja auch regelmäßig Aufführung. Also, keine Ahnung, Semperoper ist mal so ganz nett.
Kann man ja mal machen.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, ach Gott, ich bin ja im Urlaub, da habe ich doch kein Smoking oder sonst was dabei, hatte ich auch nicht.
Was?
Ich war auch da in Jeans und Pullover und mit ja, Turnschuhen, aber keine so, ne, schon gedecktere Turnschuhe, aber war jetzt nicht so tragisch. Da waren Leute da, die, keine Ahnung, hätte mich nicht gewundert. Also wenn es wärmer gewesen wäre, hätten sie bestimmt Flipflops angehabt. So ungefähr waren die angezogen. Also,
Barbar! Unglaublich.
Genau. Also da sieht man dann schon, da waren dann noch mehr Touristen oder so, die sich das dann da mal angeschaut haben. Ja, aber ansonsten war faszinierendes Erlebnis und hat mir gut gefallen. Das Stück war soweit auch ganz unterhaltsam, ne? Nett und auch musikalisch ganz nett. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann mein Highlight war etwas, was ich als letztes gemacht habe. Als erstes habe ich nämlich Anna Popovic gekauft. Dann habe ich mir gedacht, oh ja, Semperoper könnte ich mir auch geben. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, irgendwie, ich könnte noch irgendwas machen, wenn ich schon mal da bin. Habe dann geguckt, was ist bei diesen Jazztagen Dresden noch für Veranstaltungen. Da habe ich was gesehen. Da habe ich gedacht, ach ja, das könnte mich vielleicht so interessieren. Und zwar das Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Das klang halt so ganz, ne, Gypsy Orchestra, habe ich gedacht, ja, ich mag so ein bisschen die Musik, die hießen auch früher mal Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra und Klezmer höre ich auch mal so ganz gerne, also nicht, dass ich das ständig höre, aber wenn ich es mal höre, dann denke ich, ach ja, ist ja ganz nett oder unterhaltsam, so, macht gute Laune. Und dann habe ich mir das noch so als letztes als Ticket geholt. Und ich war auch so ein bisschen widerstrebend, weil da konnte ich nämlich nicht hinlaufen. Das hat stattgefunden im Erlwein Kapitol im Ostrapark. Ostrapark ist bei der Messe in Dresden. Und das ist angeblich eine der größten Veranstaltungshallen in Dresden. Aber so groß ist sie gar nicht, was mich dann überrascht hat. weil da bin ich von Mainz Größeres gewöhnt und Mainz ist nicht gerade so für seine Konzert- oder Veranstaltungskultur bekannt, abgesehen von Fasnacht. Aber gut, dann habe ich mich halt mal in die Straßenbahn gesetzt und bin bis zur Endstation der Messe gefahren und habe mir das dann angeschaut. Habe da auch schöne Tickets gehabt, zwar alles bestuhlt, was eigentlich ganz angenehm war. Konnte ich schön, habe ich auf der Seite erhöht gesetzt, habe mir ein bisschen teurere Karten gekauft. Ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Und dann habe ich mich mal überraschen lassen, was da kommt. Und ich möchte so sagen, ich besitze CDs nur noch von einer Band, das ist Major Parkinson. Ansonsten besitze ich ja nur Schallplatten. Ich habe mir jetzt von denen lauter CDs gekauft, weil es keine Schallplatten gibt. Und weil ich, das hat mir so gut gefallen, das ist, ich bin so begeistert, ich habe eine meiner neuen Lieblingsbands entdeckt. Und das hätte ich vorher nie gedacht. Barcelona Gypsy Klezmer Orchester, wie sie ursprünglich hießen, ist noch gar nicht so alt. Die haben sich 2012 in Barcelona, ach, überraschend, gegründet. Und die sind eine, ja, sagen wir mal, internationale Band. Die Sängerin ist Spanierin, der Akkordeonspieler ist Italiener, der Gitarrist ist Franzose, der Percussionist ist Grieche, der Bassist oder Kontrabassist ist Serbe, der Klarinist ist Spanier, der Geiger ist Ukrainer. Ihr seht schon, das ist ja eine europäische Band im besten Sinne. Und jeder bringt seine Einflüsse mit. Und die Musik ist eine Mischung aus, ja, halt so Gypsy-Musik, ne, Zigeuner-Musik oder Roma-Musik, also Jazz Manouche, Klezmer, europäischer Folk vom Balkan, wirklich eine extrem bunte Mischung. Ich weiß gar nicht, in was die alles singen. Ich weiß, ein spanisches Lied dabei ist, mit Sicherheit auch von irgendwelchen Balkansprachen, von den Balkanländern irgendwelche Sprachen, die Lieder. Und ich werde ein, zwei Videos mal verlinken. Ist fantastisch. Vor allen Dingen, die haben halt die ganzen unterschiedlichen Einflüsse. Dazu kommt aber auch, dass sie immer so offene Jam-Sessions haben, wenn sie in Barcelona sind, dass die unterschiedliche Gastmusiker haben. Also sie haben eine Stammbesetzung von denen, wo ich gerade gesagt habe, wo sie herkommen. Aber dann haben sie immer auch Gastmusiker, die immer für kurze Zeit irgendwo mitspielen oder bei bestimmten Konzerten dabei sind. Und die Besetzung, die sonstige, ändert sich dann immer mal. Mal sind mehr da, mal sind weniger da. Und jeder bringt so seine Einflüsse mit und von jedem wird irgendwas genommen. Deswegen lebt, im besten Sinne lebt diese Band und ändert sich immer und die Musik verändert sich und die bringen da, jeder bringt seine unterschiedlichen Einflüsse oder Volkslieder mit, die dann neu aufgespielt werden oder anders interpretiert werden. Und die Musik macht mir so richtig gute Laune, Musik dazu kommt. Die Mischung ist auch, ich kann Instrumentalmusik nicht so oft was abgewinnen, außer es wäre jetzt klassische Musik oder Jazz oder sowas, aber hier funktioniert das, wenn die Sängerin nicht mitsingt und ein Teil der Songs ist auch, also sagen wir mal auf den Alben ist ungefähr die Hälfte mit Sängerin, die Hälfte ohne. Und das funktioniert so gut, das macht Spaß und die Sängerin selbst hat eine fantastische Stimme, wenn sie dann singt und mit einer Leidenschaft auf der Bühne, also ich habe sie jetzt auch auf CD gehört, aber live war das nochmal was ganz anderes. Im Unterschied halt zu Anna Popovic und ihrer Band zum Beispiel. Die haben zwar auch mit Leidenschaft gespielt und auch gut gespielt, aber das war auch so ein bisschen Schema F und so ein bisschen das Programm runtergespielt. Und hier hast du so richtige, von der Bühnenpräsenz, von der Leidenschaft her, der Bassist hat, also jeder hat ja mal sein Solo gehabt, wenn der Bassist hat, der sieht aus wie so ein Rockabilly-Musiker, ne, mit Tolle und sowas und spielt auch den Bass dementsprechend mit der Hand, ohne irgend einen Bogen oder sowas. Und wenn er dann mal ein Solo hat oder so, dann hat er den ganzen Bass genommen, ist von hinten von der Bühne mit dem Bass nach vorne gelaufen und hat dann vorne auf der Bühne gestanden. Ja, lauter so Zeug halt. Also das, die Leidenschaft da hat mir gefallen, hat mir tierisch gut gefallen. Ich finde die Musik super. Die haben 2018 ein Album rausgebracht, das heißt Avocanto, was sich auf jeden Fall lohnt. Ich habe mir auch die anderen ja durchgehört und die sind auch auf Spotify und so weiter zu finden. Aber das aktuelle Album ist super. Wie gesagt, ich verlinke mal ein paar Videos. Ich habe eine meiner neuen Lieblingsbands gefunden und werde auf jeden Fall die Augen offen halten, wenn die mal wieder in der Nähe sind. Das hat mich doppelt positiv überrascht, weil ich damit halt erstmal nicht gerechnet habe und dann auch nicht gezielt dahin gegangen bin, sondern gedacht habe, ja okay, an dem Abend habe ich noch nichts vor und von den Sachen, die man machen könnte, ist das die interessanteste Alternative und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und danach an der scheißkalten Messehaltestelle dann noch eine halbe Stunde gewartet habe, bis die Straßenbahn wieder zurückkam.
Gute öffentliche Personennahverkehr.
Ja, er war halt Endstation, ne, und zwar dann nachts fertig und bis man dann wieder zurückgefahren ist. Außerdem, wo Anna Popovic so ein bisschen unnahbar war, ne, und so ein bisschen Diva-mäßig, ja, erstmal die Band auf die Bühne, bis sie dann rauskommt, eh zu spät und dann spät drauf und dann ist Schluss und dann machen noch eine Zugabe, wenn alle genug klatschen und danach sind wir aber weg von der Bühne. Die, also ich habe erhöht auf der Rückseite quasi so ein bisschen gesessen und die haben dann gesagt, ja, ihr könnt, wir kommen jetzt vielleicht auch gleich nochmal raus, wenn wir fertig sind. Die hatten draußen halt einen Stand, ne, wo du CDs von denen kaufen konntest. Und dann bin ich rausgegangen, bin an die Garderobe gegangen, hab meine Jacke geholt und bin an dem Stand vorbei und dann war die komplette Band schon da. Am Stand hat sich mit den Leuten unterhalten, Selfies aufgenommen, CDs unterschrieben, also die haben sich nicht groß erholt oder so, sondern sind gleich raus. Und das, weiß ich nicht, ist natürlich auch sowas Positives, ne? Wenn du so ein bisschen nahbar bist, dein Fans gegenüber oder deinen ja, den Konzertgängern, auch das fand ich sehr positiv. Ja.
Jetzt
das
haben wir
dazu.
Ganz viel über eine Band gelernt.
Das wollte ich unbedingt loswerden. Das ist halt sehr spezielle Musik und muss mir bestimmt gefallen, aber ja, mein Nerv hat das total getroffen. Das macht total gute Laune, die Musik, und kann traurig sein. Die spielen das so emotional. Wie man merkt, wie ich davon erzählt habe, ich bin total begeistert. Ja.
Ich bin wirklich beeindruckt, aber warte nicht, dass ich den Namen der Anna mir merken kann.
Ja, ich habe...
Wie ich sie zu
nennen pflege. Anna Popo, ja. Von Anna Popo zu Anna Berg?
Bessere Überleitung geht halt nicht. Ja, Anna Berg oder Anna Barch, wie die Eingeborenen sagen, ist ein Ort im Erzgebirge und es war der ehemals größte Ort dort. So ein bisschen was haben wir schon drüber erzählt. Und woher kommt's? Ich war 3 Tage lang da, mal ein bisschen gucken, wo die Weihnachtshochburg tobt. Und ich sag euch, da ist Weihnachten. Es gab sogar Schnee, 20 Zentimeter hoch. Ich habe ja lange nicht so oft Auto kratzen müssen. Also ich bin jetzt wieder voll in der Übung. Wir haben uns die Stadt angeschaut und vor allem die Weihnachtsdekoration bewundert. Da wird einem auch nochmal richtig weihnachtlich zumute, weil es keine blau blinkenden LEDs gibt, keine ja blinkend beleuchtenden Weihnachtsmänner, die irgendwie vom Balkon hängen, sondern einfach nur Schwibbögen, Pyramiden und Lichter. Also es war sehr, sehr schön. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, dort auf dem Marktplatz und ich fand auch, man hat wirklich gemerkt, die setzen ganz stark auf ihre Tradition. Also nichts mit Fahrgeschäften und mit irgendwelchen Rummelbuden, sondern es gab Holzsachen geschnitzt, es gab natürlich Fressalien ohne Ende. Es gab aber auch Bastelstuben für die Kinder, geklöppelte Spitze und daraus Weihnachtsbaumanhänger. Und es hat mir unglaublich gut gefallen. Fun Fact, es gab quasi nichts Veganes zu essen, außer irgendwie Zuckerwatte und Getränke. Und es gab eine vegane Pilzpfanne. Yay, die war nicht so. Aber ansonsten... Ja, war sehr, sehr schön. Wir haben uns dann die St. Annenkirche angeschaut, die ist auch noch ziemlich bekannt. Ja, die heilige Anna, das war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, ist die Mutter, also ist quasi Jesus Oma, die Mutter von Maria. Wusstest du das? Hast du aufgepasst im Religionsunterricht?
Nein, über die Eltern von Maria und Josef ist mir nichts bekannt.
Ja, ich dachte halt auch so, huch, die haben auch Eltern. Und es ist eben eine Hallenkirche, die ist eine Bauklasse, von der ich auch noch nichts gehört habe. Und die ist in Zeit der Spätgotik errichtet worden. Ja. Und das Interessante ist, es war ursprünglich ein katholisches Gotteshaus und erst später wurde es umgewandelt in ein evangelisches, also nachdem es ungefähr 50 Jahre stand, nee, 40, wurde es umgewandelt in evangelisch-lutherisch. Und dadurch hat es eben noch eine richtig große Orgel, eine, wie heißt denn das, Kanzel? Ja, eine Kanzel, von der aus gepredigt werden kann, aber auch sehr viel mehr an Dekoration. Und das dann zusammen mit irgendwie modernerer, pragmatischer Einrichtung, aber noch den ganzen alten Dekorationen, hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, und die Orgel, habe ich ja schon erwähnt, spielt immer noch Konzerte und ist eine der größten Orgeln in Deutschland. Er hat über 3000 Orgelpfeifen, leider kenne ich mich da nicht so aus, wie das funktioniert mit den Orgeln und wie man die klassifiziert. Aber es ist eine ganz besonders große und die spielt wirklich sehr, sehr schön. Die haben darüber Weihnachtslieder gespielt. Einmal die volle Stunde, passiert das im Dezember, was ich sehr schön fand. Dann hat man nämlich auch außerhalb der Sonntagsmessen mal eine Chance, sich das anzuhören. Ja, und die Orgel ist aus dem Jahr 1883. Genau. Und was ich auch schön fand, es gab so einen kleinen Spiegel, der angewinkelt war, sodass man von unten auf den Bänken sitzend dem Organisten beim Spielen zusehen konnte. Das braucht man echt öfter mal. Ja, dann gibt es in Annaberg ganz viele Bergwerke zu besichtigen, denn es wurde ja Silber gefunden und daraufhin diese ehemals karge Strecke Deutschlands besiedelt, weil alle Leute dem Silberrausch folgten. Und das war auch echt beeindruckend, da in dieses Bergwerk zu gehen, zu gucken, wie eng das war, wie dunkel, wie feucht und bedrückend, und sich da vorstellen, dass die Leute da jeden Tag 8 Stunden rumkriechen und versuchen, ein bisschen Gestein aus der Wand zu kratzen. Und als sie ja gesagt haben, wie weit die vorankommen jeden Tag mit ihrem Hammer und ihrem Eisen, da war ich ja echt überrascht. Also schätz mal, ein Bergmann, wie viele Zentimeter kann er sich vorangraben pro Tag durch das Gestein?
Ich keine Ahnung. Kann mich eigentlich auch nur blamieren. Ich weiß nicht, 50 Zentimeter.
Ja, 10 bis 15, wenn es mal irgendwie ein bisschen weicheres Gestein ist. Und ich dachte auch so, wow. Also das ist ja echt Sisyphus-Arbeit.
Ja.
Du fragst dich, hat sich jetzt schon was bewegt oder ist immer noch auf der Ebene? Und dann hat er aber erzählt während der Führung, dass die wirklich in drei Schichtsystemen gearbeitet haben, damit die rund um die Uhr vorankommen. Denn das Silber war richtig viel wert, was so viel wie Gold damals. Und klar, untertags ist eh dunkel, da ist ja egal, was für eine Tageszeit ist. Stelle ich mir trotzdem unangenehm vor. Ja, und dann so ein bisschen Hintergrund. Also mein Großvater hat auch im Bergbau da eben im Erzgebirge gearbeitet. Und ich kann mir das echt nicht vorstellen von den Arbeitsbedingungen, dass Leute das gemacht haben. Aber es gibt ja heute immer noch Leute, die im Bergbau tätig sind. Und ich fand das ganz verrückt, aber auch irgendwie unangenehm, weil ich so denke, Gott, warum machen die das? Klar, Geld, aber wow, hat mich schon ganz schön beeindruckt. Ja, das war das Bergwerk. Dann gibt es noch ganz viele Ausstellungen im Bereich Weihnachten. Also zum Beispiel zu den geschnitzten Holzfiguren. Es gibt da aber auch so Sachen wie zum Beispiel Weihnachtsberge. Das ist ja jetzt auch nichts deutschlandweit Verbreitetes. Das sind quasi Berge, auf denen, also, ja, große Holzgestelle, auf denen die Weihnachtsgeschichte illustriert wird. Oft waren die auch mechanisch aktiv, sodass man irgendwie sehen konnte, wie da die heiligen drei Könige auf ihren Kamelen durch die Gegend reiten oder also wie sich einfach diese Figuren da bewegen. Oder dann kommt eben der Engel vom Himmel und verkündet den Schäfern, dass jetzt plötzlich der Heiland geboren wird und dann kommen die alle mit ihren Schafen rübergehottet zur Krippe und also das ist schon ganz verrückt. Das war modern Anfang des 20. Jahrhunderts und meine Oma hat mir auch erzählt, dass es früher so einen Weihnachtsberg in der Familie gab und dann Erbstreitigkeiten stand, der im Keller ist verrottet, niemand weiß, wo er gelandet ist, aber ganz schön beeindruckend. Also Weihnachtsberge haben in meiner Weihnachtswahrnehmung auch noch nie eine große Rolle gespielt. Ja, und solche technischen Raffinessen sind da zum Beispiel ausgestellt worden. Hat mir gut gefallen. Dann waren wir in Grottendorf, oder wie die Eingeborenen sagen würden, Grutendorf, und haben Räucherkerzen ja geformt. Also es gibt in Grottendorf eine Räucherkerzenmanufaktur. Und da kann man eben als kleiner Tourist auch selber Kerzen kneten. Man kriegt da so die Grundmasse aus Kohle, Holzmehl und Kartoffelstärke und ein bisschen Wasser gestellt und kann sich dann seine Duftstoffe nach Belieben hinzufügen. Also zum Beispiel Weihrauch, Myrrhe, Sandelholz, aber auch Zimt, andere Harze, da gab es da Mar, das riecht zitronig, oder Benzoe, das riecht eher süßlich, und sich dann daraus seine Lieblingsmischung kreieren oder Tannennadeln gerieben. Ja, das hat Spaß gemacht. Die Finger waren schwarz, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und jetzt müssen wir die noch trocknen lassen. Können die Weihnachten noch nicht verschenken, weil die ja noch nicht trocken genug sind. Beschiss. Ja. So war es im Erzgebirge. Und ich habe das Gefühl gehabt, schon im Vorhinaus, also im Vorhinein bei der Buchung, die sind alle ein bisschen hinterm Mond, was so die Technik angeht. Die ganzen Webseiten zur Bestellung der Ferienhäuser, also zur Buchung, waren überhaupt nicht aktuell. Überall hieß es freie Plätze und wenn man angerufen hat, hieß es, was, freie Plätze, wie kommen Sie denn auf die Idee? Das steht bei Ihnen auf der Website. Och, das hat mir lange keiner mehr gesagt, dass irgendwas auf meiner Website wäre. Ja, so wie die ist, kann die auch keiner benutzen. Oder auf dem Weihnachtsmarkt und überhaupt in den Museen ist mir aufgefallen, da ist nichts auf Englisch beschriftet. Also die sind anscheinend auch nur auf deutsche Touristen ausgelegt. Da wärst du einfach mal am Arsch. Es gab noch viel auf Tschechisch, aber Englisch? Fehlanzeige. Gibt's nicht. Und dann vegetarische Gerichte ist auch so eine Sache. Ja, vielleicht mal zufällig die Pommes oder ein Falafel beim Dönerladen, aber sonst? Nö. Da ist man ja wirklich sehr verwöhnt aus den Großstädten. Ich weiß nicht, wie es so in Mainz ist, aber in Berlin, ja, da gibt es überall vegetarische und vegane Gerichte. Das ist eigentlich kein Problem, außer du gehst in der Metzgerei essen, aber das wirst du ja dann nicht machen. Das war schon beeindruckend. Dafür waren die Menschen aber alle unglaublich freundlich. Also auch beim Bäcker. Ich hatte selten so viel Gespräch beim Bäcker, wenn es nur so Plaudereien über die Schneewehen waren oder Stollenkuchen oder na, sie kommen aber nicht von hier. Naja, nur weil ich nicht Stollenkuchen sorge, statt Stollenkuchen. Das hat mich schon beeindruckt. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich so ein bisschen Dorfleben und wenn man aus der Großstadt kommt, fällt es einem dann auf. Ja, so viel zu Annaberg Buchholz. Ist ein bisschen wie Zeitreise zurück. Gibt auch noch viele aus dem Osten. Wir waren irgendwie die einzigen Touristen unter 50 gefühlt und häufiger inmitten von irgendwelchen Seniorenreisegruppen, die dann ausgekippt wurden. Wirklich, wir waren in so einer Hammerschmiede, weil wenn man Bergbau macht und immer die Hammer in das Gestein haut, dann gehen die ja schnell kaputt und man braucht Hammerschmieden. Haben wir uns angeguckt, war super. Und da waren nur Seniorengruppen, und die kamen dann noch aus Bayern und haben sich alle unterhalten in ihrem Akzent und gesagt, oh ja, wir sind so toll und ganz niedlich, wir schauen uns hier das zurückgeliegene Sachsen an, also das ist schon so ein bisschen rausgekommen aus dem, wie sie sich unterhalten haben. Ich dachte mir, oi, 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 oi. Naja. Sehr sehenswert. nicht so musikalisch wie Dresden, wobei es gab erzgebirgische Weihnachtslieder. Da habe ich mich auch gefreut. Alle wiedererkannt von Muttis Schallplatte. Okay. Och ja, und was mir auch aufgefallen ist, also diese ganzen Schwibbögen aus Holz oder diese ganzen Weihnachtssachen, das ist ja alles richtig teuer. Ich kenne das halt einfach, die kommen vom Dachboden jedes Jahr und sind halt da. Und dann siehst du einen, so ein Spanbäumchen, so ein kleines, 10 cm hoch, kostet da schon mal 10 Euro. Und gefühlt liegen so viele bei meinen Eltern, dass man die schon als Verpackungsmaterial benutzen kann. Ah, oder so ein Holzschwibbogen, da kann man für so ein mittleres Modell locker 200 Euro ausgehen. Und ich dachte mir so, hui, 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 ich möchte doch nur ein bisschen Weihnachtsdeko und nicht den ganzen Weihnachtsmann kaufen. Die meinen das halt ernst mit dem Weihnachten. Gut, so, wir meinen das ernst mit dieser Sendung. Wir machen jetzt weiter mit der Serienaffen-Couch.
Und jeder kennt ja den kleinen Trommler, ne?
Oh.
Little Drummer Boy, parapapapam.
Ich glaube, du weißt, wie sehr ich das Lied hasse, oder?
Um beim Weihnachtsthema weiterzumachen. Jetzt soll es aber, um dich zu beruhigen, nicht um den kleinen Trommler, um den Little Drummer Boy gehen, sondern um das Little Drummer Girl.
Da bin ich gespannt.
Ja, das Little Drummer Girl ist ein Roman, der auf Deutsch heißt Die Libelle. von John le Carré, der ja einigermaßen bekannt ist, von 1983. Und er spielt ungefähr in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre in Europa und im Nahen Osten. Der ganze Hintergrund ist der Nahostkonflikt, insbesondere zwischen Israel und Palästinensern. Ja, und wir starten in Westdeutschland, in dem Haus von einem israelischen Attaché, Botschaftsangestellten, wie auch immer. Da wird durch einen Trick ein Koffer hingeliefert und der tut ihn in seine Wohnung. Sein Sohn ist da, sein junger Sohn, er steht noch draußen und dann explodiert dieser Koffer. Und so gibt es mehrere Anschläge überall auf israelische Einrichtungen, auf Israelis. Und das Ganze wird geplant von einem palästinensischen Terroristen, der nicht zu fassen ist, großartig. Und dann gibt es ein Spezialkommando, ein israelisches vom, ich weiß gar nicht, ob Mossad oder halt was Vergleichbares mit Mossad, was Jagd auf diese Terrorzelle machen will. Und die engagieren eine etwas exzentrische britische Schauspielerin und ja, rekrutieren die quasi als Agentin und lassen sie dann dieses palästinensische Terrornetzwerk unterwandern. Und das ist quasi die Geschichte. Das wurde schon mal verfilmt in den, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wann, in den, ach, kurz nachdem das Buch rauskommt, ist 83 das Buch rauskommen, 84 ist der Film gedreht worden, amerikanischer Film damals, nicht schlecht besetzt, unter anderem mit Klaus Kinski und Diane Keaton. Die Serie jetzt ist aber auch nicht von schlechten Eltern, was die Besetzung angeht. Nur mal um ein paar Leute zu nennen, der Anführer dieser israelischen, dieses Kommandos, wird gespielt von Michael Shannon und Michael Shannon finde ich ja fantastisch, egal ob der Bösewicht oder sonstigen Typen spielt, er ist einfach fantastisch. Der Mann, der die Schauspielerin quasi anwirbt und wird gespielt von Alexander Skarsgård, die Schauspielerin wird gespielt von Florence P-U-G-H schreibt ihr sich. Hieß auch so ein bisschen das Love Interest von der Person, von Alexander Skarsgård, oder zumindest die Beziehung der beiden zusammen spielt so eine Rolle. Ja, also fantastisch besetzt. Toll besetzt und super gedreht. Die Story kommt super rüber. Ist langsam, sehr langsam erzählt, manchmal sehr auf Details versessen, manchmal sehr interessante Erzählperspektiven, hochspannend, auch wenn einiges schon extrem vorhersehbar ist, aber doch nicht so ganz. Und ich weiß nicht, ich finde die Schauspieler toll, ich finde, wie das Ganze gedreht wurde, ist fantastisch, vor allen Dingen, weil sie, also diese Florence, die Schauspielerin Charlie spielt, soll ja dieses palästinensische Netzwerk unterwandern, indem man sie ausgibt als die Freundin vom Bruder des Anführers. Und der Bruder des Anführers, den haben die Israelis entführt. Das wissen die Palästinenser aber nicht. Und die dessen Freundin haben sie auch ausgeschaltet. Und niemand weiß, wer die ist. Deswegen soll sie quasi den Platz einnehmen und so tun, als ob. Und auch wie Alexander Skarsgård übernimmt quasi die Rolle vom Bruder, solange es Leute sind, die den Bruder nicht kennen, im Hintergrund. Und dann jetzt siehst du die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Einmal, wie sie tatsächlich sind und einmal, wie sie wären, wenn sie die wären, die sie sind. Das klingt jetzt total bescheuert, aber du hörst was anderes, als du siehst, oder es passiert was anderes als das, was du siehst, oder du siehst beides kurz hintereinander, so wie andere das denken und so wie du es aber siehst, weil du weißt, dass es ja nicht die Leute sind. Klingt komplizierter, als es ist. Es ist einfach die Idee verdammt gut umgesetzt und verdammt gut gedreht. Und deswegen, auch wenn ich, wie gesagt, manche Sachen etwas vorhersehbar sind, insgesamt natürlich nicht alles, aber ist gerade diese Art und Weise, wie das dann gedreht wurde, ist toll. Das Ganze ist übrigens auch, was ich ja auch sehr schön finde, eine Miniserie. Es gibt 6 Folgen. Die Folgen sind, ist halt eine britische Serie, sagen wir mal 50 Minuten bis eine Stunde. Läuft ursprünglich auf BBC One und auf AMC und ist auch von den beiden gedreht worden. Lohnt sich. Wer so ein bisschen Krimi, Detektiv, 70er-Flair, spannende Story haben will, tolle Schauspieler, etwas, was sich etwas abhebt vom Serien allerlei und vor allen Dingen nimmt es halt auch nicht viel Zeit in Anspruch. Ne? Also ich meine, okay, es sind 6 Stunden, aber dann ist es auch zu Ende. Dann ist die Handlung abgeschlossen und das ist zu Ende. Und ja, die Zeit ist halt tierisch interessant. Ne? Das spielt 80er Jahre, das spielt quasi kurz nach den Olympischen Spielen in den 70ern in München, als es den Anschlag dort gab und nimmt auch darauf Bezug, spielt aber natürlich in der fiktiven Welt, aber nimmt Anleihen an der Realität. Ja, super, hat mir verdammt gut gefallen. Sehr kurzweilige Unterhaltung, 9 von 10 Bananen von mir.
Das ist ja hier richtig Bananensalat, so geil.
Ja.
Die ganze Sache. Ja, weiter auf der Serienaffen-Couch. Ich habe Sick Note gesehen. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion mit Rupert Grint. Ich glaube, das ist so der bekannteste Schauspieler daran. Das ist quasi, es ist mal so traurig, wenn Leuten die Rolle so anhängt, aber quasi Ron aus Harry Potter. Ja, und der spielt Daniel Glass. Das ist ein junger Mann, der in Großbritannien sein Leben so irgendwie über die Runden kriegt. Er arbeitet in der Versicherungsfirma, macht ihm keinen Spaß, geht unregelmäßig hin, führt eine unzufriedenstellende Beziehung, hat einen schlechten Kontakt zu seinen Eltern. Wenn die Mutter ihn anruft, sagt er mal Simon, Daniel, weil Simon ist ja eigentlich sein Bruder. Und lebt da so von Tag zu Tag, lässt sich gerne krank schreiben, braucht da irgendwelche falschen Diagnosen für. Und während er halt beim Arzt ist, trifft er auf Dr. Ian Glennis, einen ziemlich chaotischen, tollpatschigen, wenn nicht unfähigen Arzt, der ihm die Fehldiagnose Speiseröhrenkrebs gibt. Das stellt natürlich sein Leben auf den Kopf. Er ist verzweifelt und seine Freundin, die ihn eigentlich verlassen wollte, bleibt dann doch bei ihm. Und sein Arbeitgeber, der ihn eigentlich rausschmeißen wollte, behält ihn. Und plötzlich sind alle nett zu ihm. Seine Eltern haben Verständnis. Plötzlich kommen so viele positive Sachen auf ihn zu, dass er gar nicht fassen kann, wie gut es ihm eigentlich mit dieser Krankheit geht. So. Und wenig später kommt heraus, dass es eine Fehldiagnose war. Aber jetzt steckt er schon drin in dieser Lüge und kommt da erstmal nicht raus. Und beschließt quasi mit seinem Arzt, die ganze Sache von Krebsdiagnose über Therapie und Genesung zu fälschen und so zu tun, als würde es einfach so funktionieren. Tja. Und so chaotisch, wie es losgeht, geht es dann durch die ganze Serie. Also es ist viel vorhersehbar, was passiert. Man kann dann immer sich nur zusammenrollen und denken, nein! Aber es passiert. Es ist kurzweilig. Die erste Folge geht 40 Minuten. Alle anderen Folgen sind so um die 20 Minuten. Es gibt bis jetzt 2 Staffeln und ich weiß gar nicht, wie viel hatte die? Ich glaube 7 oder sowas. Also die zweite Staffel hat 8 Folgen und die erste hat 6. Das heißt, man kann die ziemlich schnell durchschauen, die ganze Serie. Ja. Die erste Staffel fand ich weniger gut als die zweite. Also beide sind vom Grundprinzip ganz viel Peinlichkeiten, Chaos, aber auch vorhersehbare Dinge, plumper Humor. Manchmal werden die Sachen auch echt ein bisschen lange ausgebeutet, die Witze, wo ich mir denke, okay, wir haben es rausgekriegt, der Doktor ist ein Trottel, aber ja, in der zweiten Staffel hat Lindsay Lohan unter anderem einen Auftritt, will ich noch nicht so viel zu erzählen, finde aber, das macht sie ganz lustig, auch wenn ich denke, hui, irgendwie sieht sie ganz anders aus als früher, egal. Ja, kann man sich angucken, ist kurzweilige Unterhaltung, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich noch was anderes hätte. Es gibt aber dann doch relativ viele spannende Stellen, wo du dir denkst, okay, da will ich jetzt eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und leider, Spritti, muss ich dir auch sagen, endet die zweite Staffel mit einem Cliffhanger. Es geht um Mord, es geht um Betrug, es geht um Sex, es geht um Krankheit. Also es ist wirklich alles dabei, was man braucht, um rasanten Stoff zu machen. Ja. Übrigens spielt Rupert Grint diese Rolle großartig. Das kann man noch sagen. Also man könnte denken, es wäre einfach diese Person selbst. Es kommt so natürlich rüber. Es ist großartig. Ja. Kann man sich angucken, wenn man über Weihnachten Langeweile hat. Geht schnell vorbei. Geben würde ich dem Ganzen aber nur 6 von 10 Bananen. Davon der zweiten vielleicht noch eine halbe mehr. Ja.
Okay. Naja. Dann lass uns jetzt mal kurz reden. Wie viel wollen wir denn noch in die Folge packen?
Die Folge hat schon einiges an Länge, nicht wahr?
Ja, deswegen, weil ich rede zwar jetzt zum Beispiel über meine Bücher nur sehr kurz, aber das müssen wir auch nicht machen. Also wir haben ja jetzt noch einiges am Programm. Wollen wir das noch alles unterbringen? Oder nee. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei über einer Stunde.
Nee, dann schließen wir hier ab.
Ja.
Die Armleser. Hörer.
Ja. Aber irgendwann muss ich über meine Bücher noch reden, da rede ich auch nur ein paar Sätze jeweils zu, aber ich lese halt so viel in letzter Zeit, ne? Dafür sind die Serien also, und Filme ein bisschen weniger. Ja, gut, ich höre. Ja. Ich sage lesen, das klingt dann so, oh, der liest so viel. Aber nein, er hört so viel.
Ja, also lesen ist ja auch sozial akzeptierter. So, schneiden wir das hier raus oder bleibt das drin?
Nein, das lassen wir drin. Die Hörer sollen eins zu eins live hören und wissen, dass ihr dranbleibt. Das ist jetzt unser Cliffhanger, denn wir haben noch einiges im Petto und bis zur nächsten Folge werden wir bestimmt auch noch einiges sammeln. Allerdings, nur mal vorab, wir wissen noch nicht, ob wir dieses Jahr nochmal kommen. Das müssen wir jetzt erst noch gucken, wie wir Termine finden und so. Es könnte sein, dass das unsere letzte Folge für dieses Jahr ist. Wissen wir nicht. Mal schauen. Aber wir hören uns auf jeden Fall wieder, egal ob dieses Jahr oder nächstes Jahr. Wir hoffen, ihr bleibt uns bis dahin treu. Bis dann. Tschüss.
Ganz schön gemein, die Folge mit dem Cliffhanger zu beenden. Ich war sprittig. Bis zum nächsten Mal. Wer weiß, wann es sein wird. Tschüss.